Genau, die Kinder dürfen zum Kindergottesdienst und wir werden jetzt dann zur Predigt kommen. Ja, ich sitze hier und verfolge den Gottesdienst und bin erstaunt, wie das alles so passt. Und ich dachte so, das lohnt sich wirklich genau hinzuhören und dem Gottesdienst so zu verfolgen, weil... Also mir fiel das heute auf, dass der Geist Gottes so ganz gezielt leitet, die einzelnen Beiträge, weil, ja gut, ich war jetzt der Einzige, der wusste genau, was in der Predigt gleich vorkommt, weil wir dieses Mal überhaupt nicht miteinander abgesprochen haben. Ich will damit nicht sagen, dass das der einzige Weg ist, wie der Geist Gottes leitet. Nein, er kann das auch schon im Vorfeld tun, dass man sich zusammensitzt und das bespricht, auch da leitet der Geist Gottes. Aber dieses Mal haben wir es nicht getan. Aber ich finde, alles, was bis jetzt gesagt wurde, sogar mein Predigttext ist exakt vorgelesen worden, den Georg gerade gelesen hat, das ist genau der Predigttext. Ja? Und auch das letzte Lied handelte von Maria und das ist auch der Text, wie wir den gelesen haben. Also ich bin da schon, das ist so eine Bestätigung, das ist nicht das erste Mal. Wie gesagt, ich denke, manchmal macht der Geist Gottes das so, dass wir uns im Vorfeld schon hinsetzen und das planen, aber heute war es nicht der Fall und trotzdem... ist das für mich auch eine Bestätigung, dass wir denselben Geist haben und das ist auch gut, wenn man, ob es Lieder sind, Zeugnisse sind, Textlesungen sind, dass wir darauf achten, dass Gott lenkt das alles und leitet das. Ja, ja, heute geht es um Advent, der dritte Advent und ich habe mir die Überschrift gemacht, erwartet oder unerwartet, ja. Jesus kam damals auf diese Welt, für manche Leute unerwartet. Ja? Andere wiederum haben ihn erwartet. Ja? Und ich möchte einige Beispiele dazu nennen und schwerpunktmäßig möchte ich auf diesem Text stehen bleiben aus Lukas 1, Vers 26 bis 30. Ich werde ihn jetzt nicht nochmal lesen, weil er schon gerade gelesen wurde, werde aber dann darauf eingehen. Ich bin froh, dass ich heute, so kurz vor Weihnachten, hier an euch diese Predigt halten darf, an mich persönlich und an euch. Weihnachten ist ja bekanntlich eines der größten Feste der Christen. Der Dezember ist immer voll von Feierlichkeiten. Die Atmosphäre ist schon jetzt voll von Vorfreude auf Heiligabend und auf Weihnachten. Es ist gut, diese Feiertage zu haben. Die Weihnachtspläne hier in Deutschland sind normalerweise so, dass man mit Familie, mit Freunden zusammenkommt, einen gemütlichen Abend vielleicht hat, ein Familientreffen hat, man beschenkt sich, man gibt Geschenke, man bekommt Geschenke und gut ist, wenn dann auch noch ein Besuch in der Kirche dann auch mit auf dem Programm steht. Ja? Ich meine, bei uns weiß ich, die meisten von uns, wir kommen regelmäßig in Gottesdienst, aber wenn man so jetzt den Durchschnittsdeutschen nimmt in unserem Land hier, ja, dann ist das nicht bei allen der Fall. Es ist relativ wenige, die das haben, obwohl die Kirchen zu Weihnachten doch sehr voll sind. Was aber oft so ist, dass in dieser Weihnachtsstimmung fehlt der eigentliche Grund von Weihnachten. Das ist schade. Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Und der eigentliche Grund ist Jesus. Und genau deswegen feiern wir seinen Geburtstag. Die frühe Kirche hat dieses Datum seinerzeit festgelegt. Soviel ich weiß, ich kenne keine Belege, Beweise, dass Jesus exakt am 24. auf den 25. nachts geboren ist. Ja? Dafür gibt es keine Belege. Die frühe Kirche hat das damals so festgelegt, dass man dort dieses Weihnachtsfest feiert. Es gibt Christen auch in unserem Land, die weigern sich, die lehnen das ab. Also ich persönlich denke, das ist gut, dass wir das feiern. Nicht, weil es genau an diesem Tag geschehen ist, sondern weil wir hier nochmal einmal im Jahr in einer besonderen Weise darüber nachdenken, was dort geschehen ist. Gott wird Mensch. Und das ist ein Grund zum Feiern. Das haben damals schon die Engel getan. Wenn man sagt, die Bibel fordert uns nicht dazu auf, dann halte ich das nicht für richtig, sondern sehr wohl, die Engel, ein ganzer Chor aus dem Himmel kam runter, um zu feiern, um Weihnachten zu feiern, um die Ankunft Jesu auf diese Welt zu feiern. Und das ist mehr als ein Grund zum Feiern. Und das ist gut, dass wir feiern. Das ist gut, dass wir uns Geschenke machen. Es darf nicht dabei bleiben. Das ist das Problem. Es darf nicht allein dabei bleiben. Als Jesus vor ca. 2000 oder vor mehr als 2000 Jahren geboren wurde, sprach der Engel zu den Hirten damals bei Bethlehem auf den Feldern: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Eine große Freude, also es gibt viel Grund zum Feiern, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Das ist ein wirklicher Grund zum Feiern. Wir dürfen nur dieses großartige Fest nicht einfach dem Geschäftemachen überlassen. Das dürfen wir nicht, das sollten wir nicht machen. Wir als Gemeinde, wir sollten immer wieder darauf hinweisen, was der eigentliche Grund ist. Weihnachten ist mehr als gigantische Umsätze in den Kaufhäusern, mehr als ein rauschendes Fest, mehr als Freude über Geschenke. Weihnachten ist, wir dürfen leben. Du und ich, wir dürfen leben, weil Jesus geboren ist, weil er unsere Schuld getragen hat, weil er den Weg zu Gott freigemacht hat. Die einzig würdige Reaktion ist die der Hirten in Bethlehem damals. Sie gingen hin, als sie das hörten, als sie diese frohe Kunde wahrnahmen, was taten sie? Sie gingen hin und schauten, ob es wirklich so stünde, wie es ihnen die Engel gesagt hatten. Und als sie das bestätigt fanden, so lesen wir, beteten sie ihn an. Und diese Reaktion ist die einzig würdige Reaktion auf die Botschaft von Weihnachten. Und das sollte auch unsere, immer wieder neu, auch dieses Jahr 2016, sollte das unsere Reaktion sein. Neu stille zu werden vor dem Herrn Jesus Christus, vor Gott. Und das auf uns wirken zu lassen. Ich weiß nicht, ob deine Adventszeit eine stressige ist oder ob sie eine doch eher ruhigere ist. Wie auch immer, nimm dir Zeit, komm zur Ruhe, geh zur Krippe, schau dir das nochmal an. Gott wird Mensch, Gott verlässt die Herrlichkeit im Himmel und kommt auf eine schuldbeladene Erde, wird arm, er kommt aus der Fülle, aus dem Segen, aus der Herrlichkeit und wird arm, um uns zu retten. Und wenn wir das wirklich nochmal uns vergegenwärtigen, wenn wir nochmal stille werden, darüber nachdenken, und das darf nicht fehlen bei all dem, bei all den Geschäftigkeiten, die wir so haben, und die einzig würdige Reaktion ist, so wie der Hirten es taten, sie beteten ihn an. Wir haben im Alten Testament schon viele Verheißungen, Versprechungen, dass jemand kommen wird. In 1. Mose 3, Vers 15, da lesen wir, kurz nach dem Sündenfall, lesen wir, dass Gott sagte, es wird jemand kommen, der wird der Schlange, also dem Teufel, den Kopf zertreten. Es war kurz nach der größten Katastrophe, die die Menschheit jemals erlebt hat. Ja? Es war das Paradies. Und plötzlich fällt der Mensch in Sünden und es findet diese Trennung statt. Tod kommt ins Leben. Ja? War nicht geplant, war nicht die Idee Gottes. Tod ist nicht die Idee Gottes. Ja? Wir sind täglich mit dieser Tatsache konfrontiert und das beängstigt uns und das macht uns zu schaffen. Gerade wenn wir Menschen verlieren, die uns sehr nahe sind, die wir lieben. Das war die Katastrophe damals als Folge von der Sünde. Und nun, gleich kurz danach, sagt Gott, ich habe einen Plan. Ich weiß, wie ich diese Welt, wie ich euch Menschen, die ich lieb habe, retten will. Dann in Jesaja 9 haben wir heute auch schon gehört, denn euch ist ein Kind geboren, ein Sohn ist euch gegeben, ja, wird uns verheißen. dass es wird jemand kommen. Der Jesaja, ein Prophet, der sah ziemlich deutlich, ziemlich klar diesen Messias kommen. Und dann später in einer der kleinen Propheten, in Micha Kapitel 5, Vers 1 lesen wir, da wird uns ganz klar vorausgesagt, wo es stattfinden wird. Und du Bethlehem, die du klein bist, bei dir wird der Retter zur Welt kommen. In der Stadt wird Jesus geboren werden. Gott wird Mensch, er stieg aus den unendlichen Höhen ewiger Herrlichkeit herab, in die Begrenztheit eines menschlichen Daseins. Er, der reich war, wurde arm. Und so gab es viele Menschen damals schon, die gewartet haben, für die Jesus nicht unerwartet kam. Ich denke an einen Mann namens Simeon. Von ihm wird gesagt, ein frommer Mann. Und er wartete. Er war schon betagt, er war alt. Und er wartete auf diese Ankunft dieses versprochenen Messias. Für ihn war das keine unerwartete, keine Überraschung. Er freute sich, als er dieses kleine Baby in der Hand hatte. Und das war für ihn Grund zum Feiern. Er hat Weihnachten gefeiert. Jesus, Gottes Sohn, der große Gott wird klein, wird ein Baby und kommt auf diese Welt. Dann ist die Prophetin Hanna da, die genauso gewartet hat. Dann sind Zacharias und Elisabeth da, die Eltern von Johannes, dem Täufer. Auch sie waren gottesfürchtig und warteten auf die Ankunft des Messias. Dann gab es aber auch Menschen, die auf ihn nicht gewartet hatten. Zum Beispiel der König Herodes, von ihm lesen wir, für ihn war es unerwartet. Mit einmal ist da jemand, mit dem er so gar nicht gerechnet hat und er hat ein Problem. Nicht alle Menschen damals warteten auf die Ankunft Gottes auf diese Erde. Der König Herodes hatte nicht damit gerechnet. Nun, zum einen glaube ich, hat er es nicht verstanden, worum es geht. Wenn ich das so richtig lese, eigentlich hat Jesus ja gar keinen Anspruch angemeldet, ihn da irgendwo abzulösen oder eine Gefahr für ihn zu sein. Aber er hat es wahrscheinlich nicht verstanden und deswegen hat er sich bedroht gesehen als König. Was, ein neuer König soll geboren werden? Der muss sofort beseitigt werden. Und so mussten viele Babys, viele kleine, unmündige Kinder mussten da sterben, weil er auf das Kommen dieses Messias nicht vorbereitet war. Es war für ihn unerwartet. Dann lesen wir, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Viele, die Mehrheit der Menschen, für sie war es unerwartet. Sie haben nicht damit gerechnet. Vielleicht nicht so damit gerechnet. Viele haben gewartet, dass sie wussten, es muss einer kommen, aber sie waren überrascht. Als sie das sahen, haben sie gesagt, nee, das nicht, so nicht. Sie haben ihn nicht aufgenommen. Wenn wir heute am dritten Adventssonntag mittendrin in der Vorbereitung auf Weihnachten stehen, geht es uns manchmal ähnlich wie dem Herodes oder wie den Menschen damals. Was bedeutet uns die Ankunft des Sohnes Gottes? Nun, keiner von uns steckt in der Haut des Königs Herodes, so dass er seine Zukunft als König bedroht sehen müsste. Und dennoch sehe ich da Parallelen. Eugen hatte das am Anfang schon auch angesprochen. Warten wir heute auf Jesus? Wird er heute von uns sehnlichst erwartet oder eher nicht? Lässt uns die Ankunft, die Wiederkunft Jesu relativ kalt? Ist uns das egal? Sind wir einfach gleichgültig über sein Kommen? Sind wir gleichgültig über Weihnachten? Fragezeichen. Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig, die darüber entscheiden, ob wir die Ankunft Jesu erwarten oder ob wir unerwartet das empfinden. Erstens hat das mit unserer Beziehung zu ihm zu tun. Habe ich eine Beziehung zu Jesus? Wenn ich eine gute, intakte Beziehung zu ihm habe, dann warte ich auch auf ihn. Wenn meine Beziehung aber gestört ist, wenn Jesus nur jemand in meinem Leben ist, der für bestimmte Bereiche, für bestimmte Sachen in meinem Leben zuständig ist, aber nicht diese bedingungslose Liebe. Es kommt auf meine Herzenshaltung an. Welche Herzenshaltung habe ich? Und da komme ich auf meinen Predigttext und sehe bei Maria hier ein Beispiel. Und einmal möchte ich darauf eingehen und zweitens möchte ich darauf eingehen, dass über unsere Bereitschaft, Jesus zu begegnen, entscheidet. Das ist die Situation, in der ich stecke. Beziehungsweise, ob ich die Realität erkenne, ob ich sie so wahrnehme. Ich möchte erstens, wie gesagt, nochmal darauf stehen bleiben, auf die Beziehung zu Jesus, und darauf sollten wir achten. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt, aber wir können an unserer Beziehung zu Jesus arbeiten, an unserer Herzenshaltung. Was bedeutet Jesus mir und dir persönlich? Was bedeutet es für dich, wenn es eine Person ist, die ich mag, die ich schätze und zu der ich eine herzliche Beziehung habe, werde ich intensiv auf seine Ankunft warten. Vor allem können solche Momente, wo wir mit Sehnsucht auf die Ankunft eines lieben Menschen warten, auf solche Momente kommt es an. Maria war so eine Frau, von der wir gelesen haben, als Magd des Herrn. Sie wird bezeichnet als Begnadete. Der Herr ist mit dir, so haben wir in dem Text gehört. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Bevor der Text hier über Jesus spricht, spricht er eine ganze Weile über Maria. Und das finde ich bemerkenswert. Maria war sicher die geeigneteste Frau, um den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Gott hat sie auserwählt. Gott hat sie begnadet. Gott ist mit dir, haben wir gelesen. Es gibt nirgends in der Bibel den Hinweis darauf, dass Maria sündlos gewesen ist. Wir wissen, dass im Laufe der Kirchengeschichte sie als solche bezeichnet wird, und wir wissen auch, dass sie als die Heilige, als die Mutter Gottes bezeichnet wird. Und es hat zu einer unbiblischen Verehrung geführt. Maria war ein Mensch wie du und ich. Und dennoch denke ich, ist es wichtig, dass wir lernen von ihr. Gottes Gnade, Maria wird als die Begnadete genannt. Gnade ist das Herablassen Gottes zu einem Menschen und die Erweisung seiner Gunst ohne Verdienst. Ohne dass wir es verdient haben, erweist Gott uns seine Gunst. Und das hatte Maria erlebt. Also genauso wie wir war sie eine Frau, die mit Sünde zu tun hatte, aber Gott hat ihr Gunst erwiesen. Erweist Gott Gnade ohne jegliche Voraussetzung? Oder muss ein Mensch bestimmte Voraussetzungen erfüllen? Das ist die Frage, der ich nachgegangen bin. Es wird wohl immer ein Geheimnis bleiben, ob unsere Herzenshaltung die Voraussetzung für Gottes Gnade ist oder ob es Gottes Gnade ist, eine entsprechende Herzenshaltung zu haben. Ja? Also das ist eine spannende Frage, die die Kirchentheologen sich über viele Jahre Gedanken gemacht haben und sich mit beschäftigt haben. In der Bibel finden wir beide Varianten. So ist meine Meinung. Gott sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, ohne irgendwelche Bedingungen. Das ist das eine, was wir in der Bibel lesen. Auf der anderen Seite hat Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen und somit mit einer Fähigkeit, sich frei zu entscheiden, ihn so gemacht. Hat sich selbst in seiner Macht und in seiner Souveränität eingeschränkt und respektiert unsere Entscheidungen. Zum Beispiel lesen wir, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Also Voraussetzung war, ihn aufzunehmen. Das spricht für mich für eine Herzenshaltung. Also sehe ich da für eine
um die Gnade Gottes für sich selbst in Anspruch zu nehmen, muss unser Herz eine gewisse Offenheit haben, eine Bereitschaft haben. Also es ist nicht so, dass es einfach so willenlos von unserer Seite, willenlos über uns irgendetwas fällt, sondern so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Da sehen wir deutlich, dass die Haltung oder unsere Entscheidung eine wichtige Voraussetzung für den Empfang der Gnade Gottes ist. Also können wir davon ausgehen, dass Maria die richtige Herzenshaltung hatte, um die Begnadete zu sein. Ja. Das lesen wir auch, ist auch bestätigt in Vers 38 hier in Lukas Kapitel 1. Da lesen wir: Ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Willen. Also das war ihre Entscheidung. Wir sind heute alle mitten im Leben. Und die Frage an uns heute ist, was ist meine Herzenshaltung? Was ist meine Entscheidung Gott gegenüber? Wir müssen uns immer wieder neu entscheiden. Ja? Ja, wir sind auf die Gnade Gottes angewiesen. Keiner von uns kann sich selbst retten. Wir brauchen die Gnade Gottes, wir brauchen die Rettung. Aber Gott will unsere Herzenshaltung. Er will unsere Offenheit. Er will unsere Hingabe will er haben. Und er will unsere Entscheidung, unsere willentliche Entscheidung für ihn. Das liegt bei uns. So, glaube ich, können wir das hier entnehmen. Simeon, haben wir schon gesagt, ein frommer Mann. Jemand, der eine Sehnsucht nach Gott hatte. Jemand, der sich bewusst dafür entschieden hatte, Gott wohlgefällig zu leben. Elisabeth und Zacharias, lesen wir das Gleiche. Gott erwählte sie für eine besondere Aufgabe. So, glaube ich, ist es auch in unserem Leben. Ja, es ist alles kein Verdienst, was Gott uns schenkt an Segen und an Gnade. Wir können uns Gnade nicht verdienen, das ist richtig. Aber Gott will von unserer Seite eine Hingabe. Er will eine Entscheidung haben. So, glaube ich, können wir das für uns auch festhalten und für uns mitnehmen. Und gerade darum, wenn es darum geht, ob wir Jesus erwarten oder nicht erwarten. Auch da hat es etwas mit unserer Herzenshaltung zu tun, mit unserer Entscheidung. Was können wir davon lernen? Gott will auch dich gebrauchen. Er hat für dein Leben einen einzigartigen Plan, für einen jeden von uns. Das ist meine tiefste Überzeugung. Gott hat dich gewollt, Gott hat dich geschaffen und er hat einen Plan für dich. Er möchte etwas mit deinem Leben machen. Die entscheidende Frage ist, wie ist deine Herzenshaltung ihm gegenüber? Und ob daraus was wird oder nicht, hat auch etwas mit uns. Und Gott will, dass an jeder von uns ein sinnvolles und ein brauchbares Leben geführt hat. Das ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen, wonach wir suchen. Es geht nicht darum, Hauptsache, dass wir irgendwie Schlagzeilen machen, dass wir irgendwie wichtig im Leben sind, irgendwie prominent sind. Nicht das ist der Sinn des Lebens, sondern ob wir uns Gott zur Verfügung stellen, ob Gott aus unserem Leben etwas machen kann. Häufig begegne ich Christen, die denken, Hauptsache, wir sind glücklich, Hauptsache, wir sind begeistert von Jesus. Vertauschen hier Ursache und Folge miteinander. Die Ursache ist, dass wir uns ihm hingeben, dass wir uns ihm zur Verfügung stehen. Die Folge ist, dass wir ein glückliches Leben, ein sinnerfülltes Leben haben. Das können wir bei Maria sehen. Sie hat sich Gott hingegeben. Gott war bei ihr. Der Herr ist mit dir, sagt der Engel über sie. Sie ist eine Begnadete. Sie hat die Gnade Gottes in ihrem Leben, war sie sichtbar. Aus dieser Haltung können wir erkennen, eine innige Liebe zu Gott, wie Maria sie hatte. Ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Willen. In dieser Haltung erkennen wir Demut, erkennen wir Treue im Alltag, in kleinen Dingen. Das im Moment vielleicht unattraktiv erscheint, als das bei Maria geschah, sie war eine Jungfrau, sie war noch nicht verheiratet, sie waren gerade mal verlobt und sie wird schwanger und bekommt ein Baby. Das hat eine Menge durcheinander gebracht, es hat eine Menge Schande auf sie gebracht im ersten Moment. Ja. Aber sie war treu, sie wusste, das ist der Herr. Und denke ich so, wir kennen den Ausgang der Geschichte, ja. Und es klingt alles wunderbar und es ist alles romantisch und alles gut. Ja? Wenn wir aber drinnen stecken, sehen wir das oft noch gar nicht, wo das Ganze hinführen soll. Und so ist auch unser Alltag oft. Ja? Manchmal sind es kleine Dinge in unserem Alltag und wir verstehen das Ganze nicht und leiden darunter. Wichtig ist, dass wir da Treue und Demut als Herzenshaltung haben, Hingabe. Und Gott hat einen wunderbaren Plan, darauf können wir vertragen, darauf können wir uns verlassen. Der Engel Gabriel sagt zu Maria, der Herr ist mit dir. Und ich denke, auch heute in unserem Leben kann man das wunderbar sehen, ob im Leben eines Menschen die Gegenwart Gottes da ist. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr auch euch ganz bewusst mal darüber Gedanken gemacht habt, ja. Und ich denke, das kann man deutlich sehen, ob Gott gegenwärtig im Leben eines Menschen ist. Man merkt das ihm an, ob ein Mensch im Licht wandelt, ob ein Mensch in der Gegenwart Gottes lebt, dann orientiert er sich an ganz anderen Maßstäben, als in dieser Welt gang und gäbe sind. Er orientiert sich weder an den Maßstäben der Welt, an den Maßstäben der Masse, noch an den Maßstäben des eigenen Egos, sondern er orientiert sich an der Bibel, an dem Wort Gottes. Und es ist ein Vorrecht, es ist sehr angenehm, wenn ein Mensch da ist und du spürst die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Ja? Gott ist absolut heilig, Gott ist absolut gut. Wenn Gott im Leben eines Menschen das Sagen hat, ja, und du spürst, er ist von Gott geleitet, vom Geist Gottes geleitet. Das ist ein wirklicher Segen. Ja? Für eine ganze Gemeinde kann das ein Segen sein. Für eine Familie ist das ein Segen. Und das, da sehen wir, ist Maria uns ein Beispiel. Gott will dich gebrauchen. Er hat eine Aufgabe für dich. Und da, wie ich schon sagte, da ist zum Beispiel so ein alter Mann, Simeon, der schon alt war. Da sind Zacharias und Elisabeth, die schon ein betagtes Ehepaar waren. Oder da ist eine junge Frau, Maria, ja, eine Jungfrau, die relativ jung war. Und Gott konnte sie alle gebrauchen, ja, weil sie eine richtige Herzenshaltung hatten. Weil sie waren bereit, diesem Jesus zu begegnen. Sie haben auf ihn gewartet. Ja. Maria, ein Mensch wie du und ich, aber mit einer demütigen Haltung. Und sie hatte das Vorrecht, den Heiland der Welt zur Welt zu bringen. Was für eine ehrenvolle Aufgabe, ja. Und Gott hat für jeden von uns eine ehrenvolle Aufgabe. Sie ist sicher eine andere, als Maria sie hatte, ja. Aber wichtig ist, dass wir das tun, wofür wir da sind, wofür Gott uns geschaffen hat. Ist dir das bewusst? Also mir persönlich ist das auch eine ganz wichtige Frage, die mich immer wieder in meinem Leben begleitet. Ich möchte das tun, was Gott für mich vorgesehen hat, geplant hat und in dieser engen Beziehung zu ihm leben und somit auch ihn erwarten. Der zweite Punkt, ob wir Jesus erwarten oder ob er für uns unerwartet ist heute, wenn er kommen würde, ist die Situation, in der ich stecke. So habe ich es mal formuliert. Immer wieder erreichen uns Meldungen über Erdbeben, wo zahlreiche Menschen unter den Trümmern verschüttet sind. Wir kennen das aus den Medien. Eine der Meldungen hieß so: Ein 12-jähriger Junge lag 10 Tage unter den Trümmern. Was meint ihr, wie hat er auf die Ankunft des Retters gewartet? Können wir uns das vorstellen? Versetzen wir uns mal in die Lage eines solchen 12-jährigen Jungen. Ja, das ist eine wahre Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Haiti war oder woanders. Es sind ja immer wieder Erdbeben. Da liegt jemand 10 Tage unter den Trümmern. Er lebt, kommt aber nicht raus. Und dann hört er langsam, da ist jemand am Bohren oder am Arbeiten und es naht sich die Rettung. Ist das nicht ein Vergleich mit unserer Situation, in der du und ich, in der wir stecken? Wir brauchen einen Retter. Wir sind verschüttet von Sünde. Wir sind in einer verlorenen Situation, ja. Wisst ihr, und es geht nicht nur um dieses zeitliches Leben, um 80 oder 90 Jahre, ja, sondern es geht um eine ganze Ewigkeit. Ja. Und durch die Sünde sind wir mehr als verschüttet, als dieser Junge im Erdbeben. Ja? Wisst ihr, unser Problem ist, dass wir das nicht, die Tatsache ist ja da, die ist ja unbestreitbar, aber das Problem ist, dass wir das verdrängen, dass wir das nicht erkennen, dass wir das nicht wahrnehmen, nicht wahrhaben wollen. Deshalb der Schritt Nummer eins ist, zu erkennen, wo ich bin, dass ich Hilfe brauche, ich brauche Rettung. Und erkennen unsere Sündhaftigkeit, erkennen, dass wir unter den Trümmern verschüttet sind von Sünde, von Hass, von Neid, von Streit. Das sind Dinge, die oft unser Leben bestimmen. Und das alles führt zum ewigen Tod. Und das ist der Grund, warum wir auf diesen Retter, auf die Ankunft Jesu nicht warten. Warum sie für uns unerwartet sein kann. Heute. Und deshalb sollten wir uns nochmal neu, und das ist Weihnachten. Darum geht es bei Weihnachten, dass wir erkennen, Gott sendet einen Retter für diejenigen, die ihn annehmen. Für diejenigen, die sich bewusst sind, ich habe gesündigt und es gibt keine Rettung, außer durch Jesus. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Ich habe gesündigt, ich bin verloren, ich brauche Rettung und Gott sendet seinen Sohn. Gott sendet Jesus. Er hat ihn gesandt, damals vor mehr als 2000 Jahren. Und Gott spricht heute in unsere verlorene Situation an. Wir sind dem Tod geweiht. Ohne Jesus haben wir keine Zukunft. Sind wir für ewig verloren. Und heute haben wir diese gute Nachricht, diese gute Botschaft, dass wir gerettet werden können, wenn wir dieses im Glauben für uns annehmen. Wenn Jesus heute wiederkommen würde, wäre er von dir erwartet oder wäre er für dich unerwartet? Wie ist deine Beziehung zu ihm? Wie ist deine Herzenshaltung? Lebst du bewusst, entschieden in einer Hingabe zu ihm? Oder ist er eine Nebenerscheinung? Wenn das so ist, musst du dich nicht wundern. Dann wird Jesus für dich wahrscheinlich etwas ganz Unerwartetes sein. Ist uns klar, dass wir verloren sind und dass es keine Rettung gibt, außer durch Jesus? Und nur dann, wenn wir uns im Glauben an ihn wenden, im kindlichen Vertrauen zu ihm wenden und ihm um Vergebung unserer Schuld. Er hat die Schuld freiwillig getragen, er hat sie auf sich genommen. Und wenn wir glauben, im Glauben zu ihm kommen und ihn fragen uns und ihn bitten, uns zu retten aus unserer Verlorenheit, aus unserer Sündhaftigkeit, dann tut er das. Genau dafür ist er gekommen und genau deswegen ist Weihnachten. Also Weihnachten ist mehr als ein rauschendes Fest. Weihnachten ist mehr als sich beschenken und schenken andere Geschenke zu machen. Weihnachten bedeutet, Gott wird Mensch. Weihnachten bedeutet, Gott will, dass wir leben. Und in diesem Sinne wollen wir mit aller Freude auch weiterhin, wir lassen uns die Freude nicht nehmen und auch die Feierlichkeiten nicht nehmen, auch wenn es viele um uns herum missbrauchen. Ja, das geschieht in der Tat. Aber wir werden uns freuen, wir werden dankbar sein und wir werden diese Freude auch in all unseren Feierlichkeiten zum Ausdruck bringen. Gott segne uns dabei. Amen.